Wer kennt das nicht? Da musst du einen dringenden Anruf machen, schnappst dir dein Handy und das Akku ist leer. Ist super ärgerlich, oder? Akku leer. Das ist vermutlich vielen von uns bereits passiert und wir stellen fest, das Handy muss neu geladen werden. Meine Lieben, das passiert nicht nur mit technischen Geräten. Das passiert leider immer wieder und immer häufiger auch Menschen. Sie sind müde, erschöpft, können sich kaum motivieren, manchmal nicht mehr bewegen. Hinzu kommt Appetitlosigkeit, häufig Schlafstörungen. Der psychische Akku ist leer. Laut Statistik erkranken 16-20% aller Deutschen mindestens einmal im Leben an einer Depression. Das sind gut 15 Millionen Menschen in unserem Land. Das ist keine kleine Zahl von Menschen, die diesen Zustand erleben oder erlebt haben. Viel häufiger oder zunehmend ist die Gruppe von jungen Menschen im Alter zwischen 15 und 25. Das ist im Moment die schnell wachsendste Gruppe, die an Depressionen oder an einem Burnout erkranken. Christen sind davon nicht verschont. Plötzlich ist der Akku leer. Die Geschichte von Elia zeigt uns, dass auch Männer und Frauen Gottes ausbrennen können. Ich habe unseren heutigen Predigttext aus 1. Könige Kapitel 19, Vers 1 bis 18 mit den Worten überschrieben: Elia mit Gott in der Lebenswüste. Wir lernen aus diesem Text etwas von der Herausforderung, der Elia begegnet. Wir sehen etwas von der Überforderung des Elia in dieser Situation. Und dann am Ende stellen wir fest, dass Gott eine Aufforderung an Elia hat, die ihn wieder zu neuer Lebenskraft und Lebensmut bringt. In 1. Könige 17 bis 18 wird der erfolgreiche Dienst von dem Propheten Elia beschrieben. Aber hier in Kapitel 19 hat Elias schwache Stunde geschlagen. Der Akku ist leer. Elia steht im Dienst des Herrn. Er ist einer der größten Propheten Israels und wird bis heute im Judentum verehrt. Elia ist ein Mann, durch den Gott viele Wunder gewirkt hat. Aber was hier geschehen ist, lässt aufhorchen. Denn nach einem großen Sieg kommt seine größte Niederlage. Kommt, wir schauen uns diesen Bibeltext etwas näher an und lesen etwas von der Herausforderung, der Elia begegnet ist. Wir lesen die ersten zwei Verse. Und Ahab sagte Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen: Die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Was war geschehen? Es hatte seit gut 3,5 Jahren nicht mehr geregnet. Eine schwere Hungersnot lag über dem Land Israel. Der König Ahab und seine Frau Isabel wussten, dass der Prophet Elia an dieser Misere schuld ist. Deshalb wird Elia wie so ein Schwerverbrecher im ganzen Land gesucht. Am Ende stellt sich Elia selbst dem König und fordert ihn heraus. Ahab, sammle mir alle Baalspropheten auf dem Berg Karmel. Hier soll es zu einer neuen Gottesoffenbarung kommen. Der Berg Karmel ist ein 20 Kilometer langer Gebirgszug südlich von Haifa im nördlichen Teil Israels und er ist meistens grün. Niederschlag und Tau halten ihn feucht. Hier wächst guter Wein bis heute und Obst in Mengen. Doch wenn selbst der Karmel verdorrt ist, dann war das ein Zeichen von größter Trockenheit. Und genau hier, wo vor Jahren einst ein Jahwe-Tempel stand, ein Jahwe-Altar stand, wurden nun Baalsgötter verehrt. Die Ironie der Geschichte ist, dass der Baal-Gott der Fruchtbarkeitsgott war. Aber in Israel gab es keine Früchte. Der Baal war der Regengott, aber in Israel hat es seit über 3 Jahren nicht mehr geregnet. Nun wollte Gott beweisen, dass er der einzig und wahre Gott in Israel ist. Und am nächsten Tag zeigte Gott seine Macht, indem er Feuer vom Himmel schickte auf das Opfer von Elia. 2 Altäre wurden aufgebaut, die Baalspriester hatten einen Altar aufgebaut und Elia hatte einen Altar aufgebaut. Und nun sollte durch Feuer sich der lebendige Gott bestätigen. Die Baalspriester tobten den ganzen Tag und nichts geschah. Genauso wie 3 Jahre es nicht geregnet hat, obwohl sie diese Baalsgötter verehrt hatten, genauso geschah an diesem Tag, an diesem Altar nichts. Aber dann betete Elia. Und als er den Gott Israels anbetete und anflehte, fiel Feuer vom Himmel und das Opfer wurde verzehrt. Was für ein gewaltiger Gottesbeweis. Der König Ahab wusste, dass es nur einen lebendigen Gott gibt. Es gibt in Israel nur einen Gott. Eine beeindruckende Geschichte in der Bibel. Wer heute den Berg Karmel besucht, findet ein Monument, das an dieses Ereignis erinnert. Unser Text beginnt damit, dass berichtet wird, Isabel war nicht mit auf dem Berg Karmel gewesen, obwohl sie den Götterkult nach Israel gebracht hatte. Ihr Mann berichtet ihr aber ausführlich, was geschehen war. So steht es hier im Text. Er erzählt alles, was passiert ist, dass auch alle Baalspriester getötet worden sind. Ihr Gott ist tot, der Gott Israels lebt. Das ist der Hintergrund für diese Geschichte. Nun droht sie, Elia in 24 Stunden aus Rache zu töten. Sagt Elia, dass er morgen ein toter Mann ist. Sie setzt ihr eigenes Wohlergehen aufs Spiel und beruft sich auf die Götter, die gerade erst bewiesen haben, dass sie tot sind. Eigentlich ist es fast lächerlich, wenn man das hier liest. Na gut, sie ist immerhin die Frau vom König und deshalb hatte sie einen gewissen Einfluss im Land, aber wer den Gott Israels auf seiner Seite hat, muss doch nichts und niemand mehr fürchten, oder? Weißt du, was hier passiert ist? Das ist vergleichbar mit, wenn du 2 Stunden lang im Fitnesscenter trainierst und dann rauskommst, du bist durchtrainiert bis in die letzte Muskelphase und dann stolperst du über irgendeine kleine Schwelle beim Fitnesscenter, weil du einfach die Beine nicht mehr hochkriegst. Du bist so müde, dass du dann dich hinlegst, obwohl du so durchtrainiert und muskuliert bist. Das ist die geistliche Situation von Elia hier. Er kann nicht mehr. Er ist körperlich, seelisch und geistlich ausgelaugt. Die vielen schweren Dienstjahre, die leidvollen Erfahrungen und die Berg-Karmel-Erfahrung haben ihn an die Grenze seiner Kraft und seines Vermögens gebracht. Aus menschlicher Sicht ist das normal. Niemand hätte das auf Dauer durchgehalten. Wir alle brauchen Zeiten der Regeneration. Wir müssen immer wieder neue Kräfte sammeln. Wir alle brauchen genug Schlaf. Wir brauchen gesunde Ernährung. Wir müssen unser geistliches Akku bei Gott wieder aufladen können. In solchen Zeiten nutzt der Teufel unsere Schwäche aus. Die kleinste Herausforderung wird plötzlich zu einer Überforderung. Nochmal, wer war diese Isabel? Von welchen Göttern redet sie? Und wer kann Elia etwas antun, wenn der allmächtige Gott auf seiner Seite ist? Man könnte sagen, Elia, du hast gerade der Welt gezeigt, wer hinter dir steht und wer der Gott Israels ist. Zeig der Frau, dass du diese Herausforderung gerne annimmst und beweise ihr, dass du stärker bist als alle ihre Götter. Doch gerade in solchen Momenten sind wir oft zu schwach, um tatsächlich Widerstand zu leisten. Kennst du diese Momente? Gerade dort, wo wir erschöpft zusammensinken, kommt ein neuer Schlag. Da hast du gerade ein ganzes Wochenende dich eingesetzt in der Gemeinde, bist begeistert von dem, was am Wochenende passiert ist, kommst am Montag zur Arbeit und der Chef sagt, du, wenn du so viele wenn du weiter so viel für die Kirche arbeitest und keine Überstunden mehr leistest, muss ich sie kündigen. Ein Schlag ins Gesicht. Deine Existenz ist bedroht. Diese Herausforderung ist für dich eine Überforderung. Vielleicht feierst du gerade Muttertag im Kreis deiner Lieben. Du wirst geehrt und bist geliebt und du fühlst dich so richtig wohl an diesem Tag. Und am nächsten Tag kommt die Retourkutsche. Die Nachbarin kommt zu dir und sagt, du sollst mal deine Kinder besser erziehen. Du scheinst sie auch nicht wirklich im Griff zu haben. Und ein Satz. Und du bist am Boden zerstört. Ein Satz kann uns zusammenbrechen lassen, wie hier bei Elia. Ein Satz. Und es ist einer zu viel. Da bedanken sich vielleicht gerade die Eltern bei dir für die tolle Kinderstunde, die du machst. Du bist so begeistert, dass du das seit Jahren hier machen darfst. Aber dann kommt eine andere Mitarbeiterin und sagt zu dir, du hör mal, könntest du bitte auch den Kinderstundenraum nach der Stunde auch wieder sauber machen? Und schon bist du am Ende. Das kann doch nicht wahr sein. Sprüche wie, wann wirst du endlich pünktlich sein? Warum hast du schon wieder den Termin vergessen? Der ausgebliebene Gruß des Nachbarn wird als Streit gedeutet. Der Verbesserungsvorschlag auf Arbeit wird als Angriff auf deine Person gewertet. Die neue Idee in der Gemeinde als Angriff auf dein Glaubensleben. Du hast 1000 Likes auf Instagram. Aber da ist nur dieser eine bissige Spruch über das Foto, das du gepostet hast, und du bist fertig. Normalerweise würden wir solche Sprüche und Aussagen wegstecken. So what? Ja? Aber in solchen Momenten wiegen 100 Komplimenten eine Kritik nicht auf. Auf solche Angriffe sind wir nicht vorbereitet. Und gerade wenn wir müde und ausgelaugt und erschöpft im Dienst sind, trifft uns manchmal schon die kleinste Kritik aufs Härteste. Von der Seite gesehen sieht das alles nur sehr harmlos und halb so wild aus, oder? Aber der andere steckt nicht in deiner Haut. Die Herausforderung ist nicht in der äußeren Wirklichkeit, es ist in der inneren Wahrnehmung. Das ist das Problem. Elia ist nur ein Beispiel dafür, wie viele Frauen und Männer in der Bibel, aber auch heute diese Erfahrung machen. Und vielleicht bist du auch heute hier und sagst, boah, eigentlich, Heinrich, ist das genau meine Situation. Elia, mit Gott in der Lebenswüste, die Herausforderung wird zur Überforderung. Lies mal, wie Elia mit dieser Situation umgeht und wie er reagiert. Die Überforderung lesen wir in den Versen 3 bis 5. Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging in die Wüste, eine Tagesreise weit, und kam und setzte sich unter einen Ginster und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug, so nimm nun her meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Der legte sich hin und schlief unter dem Ginster. Wie gesagt, diese Herausforderung wird Elia zur Überforderung. Die totale Überforderung zeigt sich in seiner Angst und Resignation. Es ist nicht nur ein Schreck, der ihn durchfährt, sondern es ist richtig eine panische Angst, die ihn packt. Elia bekommt Existenzängste. Der Text sagt, er lief um sein Leben. Er hatte Angst, dass Isabel ihm tatsächlich etwas antun könnte. Er ist so schockiert. Statt dem Herrn zu vertrauen, wie er es in den vergangenen Jahren immer und immer wieder getan hat, rennt er los aus Angst um sein Leben. Ich zeige euch hier mal eine Karte, um zu zeigen, welche Strecke er so zurückgelegt hat. Wenn ich das hier auf der Karte anschaut, hier links oben ist der Berg Karmel. Und wenn ihr der roten Linie folgt, dann seht ihr unten Beersheba. Beersheba war in dem Südreich Israels, in Juda. Das heißt, im Nordreich herrschte Ahab mit seiner Frau Isabel. Im Südreich gab es einen anderen König. Das heißt, erstmal ist er aus dem Herrschaftsbereich des Königs oder der Königin entkommen. Er ist tatsächlich in ein anderes Königreich gelaufen, um sich vor dieser Frau zu verstecken. Außerdem, er ist nicht nur nach Juda gelaufen, er ist in die südlichste Stadt von Juda gelaufen. Die südlichste Stadt von Juda war damals Beersheba. Das heißt, er läuft bis ans Ende des anderen Königreiches. Und das ist noch nicht genug. Er ist tatsächlich, er hat seinen Diener dann in Beersheba gelassen und ist nochmal, man sagt, eine Tagesreise seit 20 bis 24 Kilometer weit, ist nochmal 24 Kilometer in die Wüste gelaufen. Die Stadt Beersheba liegt bis heute direkt an der Wüste Negev. Und so läuft Elia selbst in die Wüste, aus Angst, sein Leben zu verlieren. Diese Strecke ist circa 200 Kilometer weit gewesen. Also der war über eine Woche unterwegs, um einfach nur zu fliehen. Vom Berg Karmel in die Wüste. Nicht auf Gottes Geheiß, aber aus purer Verzweiflung. Kennst du solche Wüstenzeiten? Angst als ständiger Lebensbegleiter. Hören wir in der Seelsorge so oft. Auch heute Morgen wieder. Menschen, die hier im Raum sitzen oder uns live zuschauen und sagen, wir haben Angst. Angst, die dich lähmt oder dich ständig in Bewegung und auf der Flucht hält. Angst vor der Zukunft, Angst vor der Krankheit, Angst vor dem Tod, Angst vor dem unbekannten Ereignis, Angst, abgelehnt oder abgewiesen zu werden, Angst, nicht angenommen zu sein, einfach nur Angst. Ohne irgendeiner Begründung oder irgendetwas, was dahinter stecken könnte. Elia mit Gott in der Wüste. Bei ihm hat sich die Angst gepaart mit Resignation. Er wirft sich müde unter den Ginsterstrauch. Ist ein Wüstenstrauch. Heute Morgen hat mir jemand gesagt, er hätte nochmal nachgeguckt, wie dieser Strauch überhaupt aussieht. Ich habe tatsächlich kein Bild dafür, denn es ist auch nicht wichtig. Aber es ist ein Wüstenstrauch, der in der Wüste wächst und der bietet so ein bisschen Schatten, weil so ein Strauch, so man sagt, so ungefähr etwas über 2 Meter hoch werden könnte. Und vermutlich hat er ihm etwas Schatten gespendet vor der Hitze der Sonne. Er ist so entmutigt, dass er Gott bittet, ihn sterben zu lassen. Er hat vergessen, wie Gott ihn durch so viele Schwierigkeiten hindurchgetragen hat. Er sagt hier wortwörtlich, ich bin nicht besser als meine Väter. Damit will er sagen, er hat nichts geschafft, aber er ist geschafft. Kennst du diese Momente, wo du den Eindruck hast, ich habe nichts geschafft und ich bin trotzdem geschafft? Und so fällt er in einen tiefen Schlaf. Jemand hat mal gesagt, je stärker ein Bogen gespannt wird, umso weiter fliegen die Pfeile, aber umso schneller bricht der Bogen. Ich weiß nicht, ob du Menschen kennst, die in ähnlichen Situationen sich befinden, die vielleicht mit Depressionen kämpfen und sie nicht überwinden können. Vielleicht hast du es selber bereits erlebt. Es gibt so die unterschiedlichsten Formen, die sogenannten Erschöpfungsdepressionen, im Volksmund auch als Burnout bekannt, endogene Depressionen, psychosomatische Depressionen, organische oder auch somatogene Depressionen, die zum Beispiel durch eine Unterfunktion der Schilddrüse entstehen können. Eine Krankheit, die zu einer weiteren Krankheit führt. Und es gibt viele, viele andere Depressionen. Schau mal, ich will dir Folgendes sagen. Niemand von uns hier im Raum ist gegen Depressionen immun. Angst und Resignation kennen viele von uns. Angst ist ein menschliches Gefühl und es gehört zum Menschsein. Jesus hatte Angst, Paulus hatte Angst, David hatte Angst. Es geht nicht darum, dass wir keine Angst haben, sondern dass wir richtig mit der Angst umgehen. Denn liest mal mit mir, was David im Psalm 56 sagt. Wenn ich mich fürchte, und damit sagt er, ich habe Angst, so hoffe ich auf dich. In deiner Angst darfst du einen Anker finden. Und das ist Gott. Das ist das, was David sagt. Es geht nicht darum, dass du keine Angst hast. Es geht darum, wie du mit der Angst umgehst. Und dann in Vers 12 vom selben Psalm fasst David allen Mut zusammen und sagt, auf Gott hoffe ich und fürchte mich nicht. Was können mir Menschen tun? Elia, was können dir Menschen tun? Was kann dir dein Chef antun? Was kann dir dein Nachbar antun? Was kann dir jemand hier in der Gemeinde antun? Was können mir Menschen tun? Ich habe dir Gott gelobt, dass ich dir danken will. Denn du hast meine Seele vom Tode errettet, sagt David, meine Füße vom Gleiten, dass ich wandeln kann vor Gott im Licht der Lebendigen. Das ist die richtige Reaktion. In der Not, in diesen schweren Lebensumständen, in der Situation, wo dein Akku leer ist und du nicht mehr kannst. Von Martin Luther wird gesagt, dass er auch immer wieder depressiv gewesen ist und auch alle möglichen depressive Verstimmungen hatte. Es wird erzählt, dass eines Tages seine Tochter gestorben ist. Es war nicht irgendeine Tochter, es war seine Lieblingstochter, die er unglaublich geschätzt und geliebt hat, und sie verstarb. Martin Luther ist wieder einmal in ein tiefes Loch gefallen. Er hatte keinen Mut mehr aufzustehen, wollte keine Menschen mehr sehen, wollte sich nicht mehr seiner Arbeit widmen. Und so lebte er eine ganze Zeit lang in diesem Tief. Man sagt, seine Frau Käthe hat ihm da rausgeholfen. Sie wusste sich nicht mehr zu helfen, und so hat sie sich eines Tages komplett in Schwarz angezogen und ist mit so einem ganz traurigen Gesicht durchs Haus gelaufen. Martin Luther dachte, er hätte was verpasst, und sagt, Käthe, was ist los? Ist jemand gestorben? Und sie sagt, ja. Und er sagt, wer ist denn tot? Er sagte, Gott ist gestorben. Sie sagte, Gott ist gestorben. Er sagte, ach, was für ein Quatsch, Gott ist nicht tot. Sie sagte, ja, aber wenn ich dich anschaue, denke ich, Gott ist tot. Man sagt, Martin Luther hätte daraufhin wieder Lebensmut gefasst, seinen Blick auf Gott ausgerichtet und in Gott wieder neue Kraft gefunden für seinen Alltag. Schau, mit Gott in der Wüste. Elia läuft in die Wüste, nicht weil Gott ihn dahin geschickt hat, sondern weil er nicht anders kann. Doch schau mit mir in den Text, wie Gott mit dieser Überforderung und Elias Reaktion umgeht. Wenn du nicht mehr kannst und vielleicht irgendwo in die Wüste läufst, deine Wüste ist vielleicht der Wald, der Keller, vielleicht ist es das Schlafzimmer, das du verschließt oder sogar versperrst und du willst nicht mehr. Du kannst nicht mehr. Du schreist nur noch zu Gott, weil du keine Kraft mehr hast. Schau mal, wie Gott dann mit dir umgeht. Denn in dieser Geschichte, meine Lieben, geht es nicht um Elia. Natürlich wird uns erzählt, was Elia hier erlebt hat. Aber in dieser Geschichte geht es nicht um Elia, es geht um Gott, der immer noch da war, als Elia am Boden zerstört und völlig depressiv verstimmt war. Und darauf wollen wir jetzt unseren Blick richten, indem wir schauen, wie Gott diesen Elia wieder aufrichtet und wie er ihm heraushilft aus seinem Tief. Die Aufforderung lesen wir nun ab Vers 5 bis Vers 18. Gott kommt zunächst in der Gestalt des Engels und fordert ihn auf, sich zu stärken. Lest mit mir die Aufforderung zur Stärkung, Vers 5 bis 8. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um. Und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser in der Wüste. In der Wüste liegt Brot und Wasser, steht Wasser für ihn bereit. Als er gegessen und getrunken hat, legt er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Vers 8. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. So ist Gott. Der stieß ihn nicht in die Rippen und scheuchte ihn auf mit den Worten, Elia, was liegst du hier faul rum? Ich habe dich zum Propheten ernannt. Da draußen ist viel Arbeit. Stell dich nicht so an, pack an und mach weiter. Du wirst es schon schaffen, mit meiner Kraft schaffst du alles. Nein, Gott umsorgt seinen Knechten zunächst mit dem Nötigsten. Elia wird leise von einem Engel geweckt. Die Engel sind bis heute dienstbare Geister Gottes, die den Menschen zur Hilfe eilen und Menschen zur Seite stehen. Dieser Engel weckt ihn. Leise, sanft. Elia, steh auf, iss und trink. Der Duft von dem leckeren, frisch gebackenen Brot, wo immer das auch herkam, da hat Gott schon sein Programm, richtig? Aber Der stieg ihm vermutlich in die Nase, dieser Duft, und Elia nimmt, stärkt sich und er fällt wieder in Schlaf. Zu kaputt, zu müde. Er braucht die Ruhe, die Stille und den Schlaf. Und der Engel hat ihn weiter schlafen lassen. Ich weiß nicht, wie lange, also wie viele Stunden, Tage, wissen wir nicht. Hier steht einfach nur, der Engel weckt ihn noch einmal und sagt, Elia, steh auf, du hast eine weite Reise. Schau mal, bevor Gott Elia zur Besinnung ruft, versorgt er ihn mit dem Notwendigen. Gott tritt nicht nach, wenn du am Boden liegst. Versprochen, versprochen. Das ist unser Gott. Er tritt nicht nach, wenn du am Boden liegst. Er sagt sogar, ich will meine Kraft in den Schwachen mächtig zeigen. Ich will durch deine Schwachheit mich mächtig beweisen. Gott weiß, was wir brauchen. Er versteht uns. Leider sind wir Menschen manchmal gefühlslos an der Stelle. Wir sehen, wie ein anderer seinen Dienst immer weniger wahrnimmt. Und schon sind wir mit Zungenhieben unterwegs. Warum kommst du nicht? Warum machst du nicht? Warum nimmst du deine Verantwortung nicht wahr? Wo bleibst du? Und so weiter. Vielleicht sollten wir hier von Gott lernen. Die Bibel lehrt uns, den Schwachen zu tragen und nicht nachzutreten. Dem Schwachen und Entmutigten zu dienen. Vielleicht sogar mit praktischen Dingen. Schau mal, beten und Bibellesen ist immer richtig. Aber es gibt Situationen, wo es noch richtiger und wichtiger ist, dass du dem anderen einfach deine helfende Hand reichst, mit anpackst und für ihn sorgst, wenn nötig ihn sogar versorgst. Das ist, wie Gott zunächst einmal reagiert, richtig? Zunächst bekommt Elia das, was er braucht. Ich habe mir sagen lassen, ich weiß nicht genau, ob das stimmt, aber eine Krankenschwester, die auf der Station in einer Psychiatrie arbeitet, sie sagte, das Erste, was wir tun, wenn neue Patienten eingeliefert werden, wir geben ihnen ein gutes Essen. Ich weiß nicht genau, ob das eine einmalige Situation ist oder ob das ein Prinzip ist, wie dem auch sei. Gott handelt so, richtig? Gott versorgt zunächst einmal den Elia. Nein, Gott unterstützt keine Faulheit, aber er kennt unsere Mut und Lustlosigkeit, die aus der Angst und Resignation erwächst. Und er will uns wie Elia wieder zur Besinnung rufen. Denn Elia geht durch die Kraft der Speise, ich habe mich gefragt, was hat er denn gegessen? Durch die Kraft der Speise geht er 40 Tage und 40 Nächte. Was ist das denn für eine Energiebombe gewesen? Keine Ahnung. Aber wenn Gott versorgt, dann bist du bestens versorgt, richtig? Das ist die Botschaft dieses Textes und gut ist. Er geht 40 Tage, 40 Nächte bis zum Berg Horeb. Ich zeige euch das nochmal auf der Karte, schaut mal mit mir. Also, wir sind in Beersheba, also wie Elia, aber wir jetzt in Gedanken, ja. Wir sind in Beersheba, ein Stückchen weiter in der Wüste. So, und jetzt läuft er den Weg runter bis nach unten hier auf der Karte, Berg Sinai. Folgt einfach der gelben Linie. Dann seht ihr, wie weit die Entfernung ist. Wie viel Kilometer? Wir haben hier ungefähr eine Strecke von 320 Kilometer, die der nochmal bis zum Berg Horeb gelaufen ist. Okay, jetzt müssen wir wieder ein bisschen rechnen. Eine Tagesreise, 20 bis 24 Kilometer. Also theoretisch könnte man sagen, Elia hätte diese Strecke in gut 15 Tagen durch sein können. Hätte in 15 Tagen da sein können. Wieso ist der 40 Tage und 40 Nächte unterwegs gewesen? Der Text beantwortet es dir nicht. Aber vielleicht will Gott Elia an die Wüstenwanderung Israels erinnern. Denn in der gleichen Wüste befand sich Israel 40 Jahre. Und vielleicht wollte Gott schon auf dem Weg dahin sagen, Elia, so wie ich für das Volk Israel immer und immer wieder gesorgt habe, so werde auch ich für dich sorgen. In keiner Lebenslage bist du und bleibst du allein. Vertraue mir und geh diesen Weg zum Berg Horeb. Hier lernen wir, wie Gott mit Menschen umgeht, die am Boden zerstört sind, die depressiv oder erschöpft sind. Er gibt ihnen etwas zu essen. Das kann eine gute Hilfe sein, wenn Menschen falsch ernährt oder an mangelnder Ernährung, aufgrund von mangelnder Ernährung depressiv werden. Er macht ihm keine Vorwürfe. Damit hilfst du auch keinem weiter, ihn einfach nur zu beschuldigen, dass er selber schuld an den Umständen ist. Sondern er ermutigt ihn, nächste Schritte zu gehen. Kennst du Menschen in deinem Umfeld, die leiden? Hilf ihnen. Hilf ihnen ganz praktisch. Empfiehl ihn vielleicht sogar einen guten Arzt. Sorg für sie. Bete für sie. Und wenn du selbst betroffen bist, dann nimm die Hilfe Gottes und anderer Menschen an. Schau mal, Gleich nach dem Anschluss dieser Predigt möchte ich dich einladen zum Kreuz. Geh mit deiner Last, mit deiner Not, mit deinen Leiden nicht alleine von hier weg. Bitte, komm zum Kreuz und wir falten gemeinsam unsere Hände und bitten Gott, dass er dir hilft. Weil dieser Gott lässt dich nicht allein. Er tritt nicht nach. Er macht sich nicht lustig. Er beschuldigt dich nicht. Er will dir helfen. Und deshalb bist du bei Gott in guten Händen. Und gemeinsam mit dir wollen wir heute vor diesen allmächtigen Gott kommen. Gott stärkt Elia. Die Aufforderung zur Stärkung. Wir lesen weiter. Das nächste ist die Aufforderung zur Besinnung. Und er kam dort, also an den Berg Horeb, hohes Gebirge, in eine Höhle und er blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu Elia: Was machst du hier, Elia? Und er sprach: Ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth, denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich bin allein übrig geblieben. Und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. So typisch für Gott, weißt du so. Erstmal schickt er uns irgendwo hin und dann sagt er, was machst du hier? Ja, bei Jesus, ich bin ja gerade in meinen Andachten in der Serie, was würde Jesus fragen? Ja, wir haben über 300 Fragen von Jesus in den vier Evangelien. Und Jesus stellt immer wieder so Fragen, wo du denkst, echt? Warum fragt er? Zum Beispiel trifft er so einen Kranken, ja? Was willst du, dass ich tun soll? Ja, sorry, ich bin krank, du weißt, was ich will. Ja, aber eben, das ist Gott, verstehst du? Er fragt nicht, weil er es nicht weiß, sondern er fragt, weil er möchte, dass du es aussprichst. Dass du es persönlich formulierst und ihn persönlich darum bittest. Gott drängt sich in dein Leben nicht auf. Aber wenn du ihn einlädst, wenn du ihm deine Not klagst, wenn du ihm sagst, was du gerade empfindest, dann ist er bereit, dir zu helfen. Gott hatte Elia nicht in die Wüste geschickt. Er war selbst in die Wüste gelaufen, aber Gott war in der Wüste und hat Elia durch die Wüste begleitet. Das ist unser Gott, der mit dir durch die Lebenswüste geht. Der lässt dich da nicht allein. Er ist da und er ruft dich zur Besinnung und fragt, was machst du hier? Elia schüttet ihm sein ganzes Herz aus. Gott, ich bin verlassen, ich bin allein übrig geblieben und jetzt wollen sie mich auch töten. Menschen, die in so einem Tief sich befinden, fühlen sich oft alleine gelassen. Keiner versteht ihr Problem, keiner kann ihnen wirklich helfen. Sie fühlen sich oft als ja, so einsame Kämpfer auf dem verlorenen Posten. Sie bekommen so einen Tunnelblick. Und Gott ist hier so ganz anders. Gott kommt zu Elia und sagt, Elia, du bist nicht allein. Wer leidet, muss reden. Weißt du, Gott weiß schon lange, was du denkst. Er weiß, mit welcher Not du heute hier in diesem Gottesdienst bist oder uns zuschaust. Er weiß das. Aber er möchte, dass du zu ihm kommst und ihm deine Not sagst, damit er dir helfen kann. Und in diesem Sinne möchte ich dich heute einladen. Hol dir diese neue Kraft bei dem, der dich aus deinem Tief herausholen kann. Gottes Antwort auf Elia ist folgende. Es ist nicht nur die Besinnung, sondern die Aufforderung zur Begegnung, zu einer Begegnung mit Gott. Komm, wir lesen die Verse 11 bis 14. Der Herr sprach, geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber. Ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam von dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Wind. Nach dem Wind kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach. Klingt jetzt sehr bekannt. Was machst du hier oder was hast du hier zu tun, Elia? Und die Antwort kennen wir auch schon. Er sprach, ich habe für den Herrn, den Gott Zebaoth, geeifert, denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich bin alleine übrig geblieben. Und sie trachten danach, dass sie mir das Leben nehmen. Viele Ausleger haben sich hier Gedanken gemacht, was das für eine Gottesbegegnung am Berg Horeb gewesen ist. Gott demonstriert Elia zunächst seine Macht im Sturm, Erdbeben und Feuer, aber er offenbart sich nicht darin. Und manche Ausleger kommen zu dem Schluss, dass Gott Elia sagen will, ich wirke nicht durch Feuer, durch Erdbeben oder durch einen Sturm. Das stimmt aber nicht. Wenn du die Bibel aufmerksam liest, dann weißt du, dass sich Gott genau durch diese Phänomene immer wieder geoffenbart hat. Nicht nur, aber auch. Insofern kann die Antwort nicht heißen, Gott ist nicht im Feuer. Ganz im Gegenteil. Kurz vorher hatte doch Gott sich durch das Feuer vom Himmel geoffenbart. In diesem Sinne war also Gott im Feuer doch gewesen. Warum ist Gott jetzt aber nicht im Feuer, sondern erst in diesem leisen Sausen? Das hebräische Wort lässt sich schwer übersetzen. Es könnte sogar mit Windstille übersetzt werden. Also da, wo es plötzlich so ganz still wird, spürt Elia, Gott ist da. Weißt du, was mir dieses Erlebnis, dieses Ereignis mit Elia lehrt? Gott will vermutlich Elia an dieser Stelle sagen, Elia, ich bin nicht nur da, wenn es bei dir im Leben kracht und alles bestens läuft. Wenn du voll im Saft bist, du Gott mit Vollmacht dienst, du unterwegs bist im Namen des Herrn, Wunder geschehen und Gott gewaltige Dinge tut. Ich bin nicht nur da, wenn du auf der Bühne stehst und du gefeiert wirst. Ich bin auch da, wenn es ganz still in deinem Leben wird. Wenn du dich verkriechst. Wenn du dich unter den Busch wirfst, wenn du sagst, ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr, wenn es so ganz leise um dich herum wird und du völlig alleine bist, dann ist Gott immer noch da. Das ist unser Gott, verstehst du? Das ist mein Gott, das ist dein Gott. Das ist Gott. Der lässt dich nicht allein, wenn du ganz am Ende bist, wenn du kraftlos bist, wenn du verzweifelt bist. Vielleicht bist du mit den letzten Kräften heute zu diesem Gottesdienst gekommen. Vielleicht bist du sogar zu Hause geblieben und gesagt, nee, ich möchte nicht in die Masse hinein. Ich bleibe am Livestream und gucke mir den Gottesdienst nur über Livestream an. Schau mal, Gott ist da. Gott ist da, wo du gerade bist. Gott ist hier in diesem Raum. Er ist da. Er sieht dein Herz. Er weiß, was in dir vorgeht. Er ist immer da. Gott ist nicht nur da, wenn du hier im Haus Halleluja singst. Er ist nicht nur da, wenn du große Wunder erlebst. Gott ist nicht nur da, wenn du die Bibel liest und Gott mit Leidenschaft dienst. Gott ist immer da. Er ist auch in den stillen Stunden deines Lebens da. Gott ist da, wenn du dich versteckst und verkriechst. Gott ist da, wenn du zerbrochen und zerstört am Boden liegst. Gott ist da, wenn du einsam und alleine bist. Gott ist da, versprochen, das ist unser Gott. Das ist die Elia-Erfahrung hier. Als es still wird, spürt Elia, Gott ist da und er hört Gottes Stimme. Was machst du hier? Weißt du, es gibt einen, der dich besser verstehen kann als irgendein anderer Mensch in dieser Welt. Und das ist unser Herr Jesus Christus. Als Jesus am Kreuz von Golgatha schrie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? War die größte Einsamkeit in seinem Leben angebrochen. Und Gott hatte ihn nicht verlassen in dieser Stunde, aber Gott hatte sich abgewendet, weil er die ganze Sünde der Welt trug und starb am Kreuz von Golgatha für unsere Sünden. Und der heilige Gott, der Vater im Himmel, hat sich abgewendet von seinem Sohn, aber er war da. Und Jesus war nicht allein in dieser Todesstunde. Aber diese Einsamkeit, die er dort spürt, bringt ihn zu diesem Schrei. Und deshalb gibt es einen, der dich heute hier besser versteht als irgendein anderer. Gott weiß, wie du dich fühlst, weil er diese Gottverlassenheit gespürt hat, weil er diese Einsamkeit kannte. Als er im Garten Gethsemane mit Gott gerungen hat, dann haben seine Jünger alle versagt. Sie sind eingeschlafen. Jesus weiß, in welcher Einsamkeit du dich gerade befindest. Er weiß, welche Ängste du gerade erlebst und was du gerade durchmachst. Er versteht dich und deshalb begegne heute diesem Jesus hier am Kreuz. Du darfst hier nach vorne kommen und sagen, Jesus, ich lege dir die Last meines Lebens zu Füßen. Meine Krankheit, meine Probleme, meine Not. Aber noch viel mehr, leg Jesus heute deine Sünden zu Füßen. Denn das ist das größte Problem deines Lebens. Und wenn du Jesus begegnest, heute und hier, vergibt er dir alle deine Sünden und verlässt dich nie wieder. Versprochen, das ist unser Gott. Der lässt dich nicht allein, er ist da. Und dann kommt die Aufforderung zu einem neuen Auftrag. Lest mit mir den Schluss. Aber der Herr sprach zu ihm, geh wieder deines Weges durch die Wüste nach Damaskus und geh hinein und salbe Hazael zum König über Aram und Jehu, den Sohn Nimisch, zum König über Israel und Elisa, den Sohn Schaphats von Abdelmehola, zum Propheten an deiner Stadt. Und es soll geschehen, wer dem Schwert des Hazaels entrinnt, den soll Jehu töten. Wer dem Schwert Jehus entrinnt, den soll Elisa töten. Und ich will übrig lassen 7000 in Israel, alle, die sich nicht gebeugt haben vor Baal und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Gott holt Elia wieder aus der Wüste. Meine Lieben, deine Leidenszeit wird Gott auch begrenzen. Er wird dich aus dem Tief wieder rausholen. Er wird dir wieder einen neuen Auftrag geben. Schaut mal kurz hier auf die Karte. Elia bekommt einen neuen Auftrag und vom Berg Sinai muss er wieder zurück in das Land vor dem oder zu der Königin, vor der er sich gefürchtet hat. Er bekommt den Auftrag, zwei neue Könige zu salben und einzusetzen und seine Nachfolger zu bestimmen. Und Gott sagt ihm, Elia, du bist nicht allein. Du bist nicht allein. Du hast zwar diesen Tunnelblick gehabt, dass du gedacht hast, ich bin alleine für Gott unterwegs. Da sind noch 7000 weitere Leute. Natürlich darf man sich fragen, wo waren die? Warum wusste Elia von ihnen nichts? Haben sie sich weggeduckt oder hat Elia sie einfach nicht gekannt? Wir wissen es nicht. Aber Gott sagt, ich baue meine Gemeinde. Du bist nicht allein. Wir sind als Gemeinde nicht allein selig machend. Da draußen gibt es noch viele Menschen, die mit uns unterwegs sind zu Jesus. Und deshalb, du bist auch heute nicht hier alleine. Vielleicht fühlst du dich Mutterseelen allein, auch an deinem Platz hier oder an deinem Übertragungsgerät. Aber du bist nicht alleine. Wir sind gemeinsam unterwegs. Gott baut seine Gemeinde und er wird zum Ziel kommen. Und deshalb, wenn du gerade in der Lebenswüste bist, lädt Gott dich heute ein, komm. Du darfst hier zum Kreuz kommen und deinen Akku neu laden. Ich habe da so ein paar Batterien hingelegt und wenn du magst, kannst du einfach symbolisch so eine Batterie da unter das Kreuz legen oder sie mitnehmen als Erinnerung. Dann legst du sie dir irgendwo auf dem Schreibtisch oder wo immer du diese Batterie wieder siehst und sagst, Gott, mein Akku ist leer. Mein Akku ist leer, aber du kannst es wieder füllen. Wir wollen dir jetzt dafür die Gelegenheit geben. Wir wollen miteinander ein weiteres Lied singen und wollen jetzt gemeinsam beten, dass Gott deinen Akku wieder füllt, dass du eine Gottesbegegnung machst, wo du merkst, Gott hat einen Auftrag für mich. Er lässt mich im Leid nicht alleine. Und in diesem Sinne, komm heute und mach die Erfahrung, Gott ist da. Entweder zum ersten Mal oder wieder erneut. Und wir wollen für dich da sein. Weil in der Lebenswüste bist du nicht allein. Amen.